Im heutigen Fall geht es um einen kaltblütigen Mörder, der erstmals 1973 in den Schlagzeilen war. Es war ein Sexualmord an einer französischen Austauschstudentin in Graz, ein Verbrechen von besonderer Abscheulichkeit, die damals die Grazer Kriminalpolizei beschäftigt hat. Der Täter wurde verurteilt, er bekam lebenslange Haft. Da lebenslang, aber aus Gründen, die wir später vielleicht noch besprechen werden, nicht immer bis ans tatsächliche Lebensende bedeutet, wurde der Mörder nach 2 Jahrzehnten auf seine Freilassung vorbereitet. Noch bevor es zur Freilassung kam, mordete er erneut, was zu einer umfassenden Diskussion über die Resozialisierung von Gewaltverbrechern geführt hat. Willkommen bei einer neuen Folge von Delikt. Mein Name ist David Knees und heute spreche ich mit dem langjährigen Kriminalreporter der Kleinen Zeitung, Hans Breitecker. Hallo Hans.
Servus.
Ein kleiner Hinweis noch, bevor wir über den heutigen Fall sprechen. Falls du dich manchmal darüber ärgerst, dass du keine Kleine Zeitung Plus Artikel öffnen kannst, da können wir jetzt helfen. Und zwar mit dem Gutscheincode DELIKT kannst du das gesamte Digitalangebot der Kleinen Zeitung kostenlos und uneingeschränkt jetzt für einen Monat nutzen. Das geht auf kleinezeitung.at/testabo mit dem Gutscheincode DELIKT, wie dieser Podcast. Ja. Gehen wir zurück ins Jahr 1973 nach Graz. Was ist da passiert?
Es war der 6. Dezember, kurz nach 13 Uhr, ein Donnerstag. Da ist ein Obersteirer, ein gewisser Karl Otto Haas, in seiner Wohnung gesessen, im Kaiser Franz Josefs K 58, dort hat er gewohnt. Daneben die französische Austauschlehrerin Katrin B., 23 Jahre alt, bildhübsches Mädchen, verlobt, mit einem Judendorfer befreundet. Die beiden wollten heiraten. Die haben nebeneinander gewohnt. Haas war bis dorthin eigentlich nicht sehr auffällig, außer Eigentumsdelikte. Aber er war, was Frauen betroffen hat, unauffällig. An diesem Donnerstag hat er sich sehr einsam gefühlt, hat er dann später zu Protokoll gegeben. Dann klopfte es an der Tür. Wer steht vor der Tür? Es ist seine Nachbarin, die Katrin B. Und sie ersucht ihn, den Wasserabfluss in ihrer Küche zu reparieren. Und Haas ist es durch den Kopf geschossen. Jetzt passiert's. Das hat er später so angegeben. Er hat dieses Mädchen, diese junge Frau gepackt, hat sie aufs Bett geworfen und hat sie getötet. Er hat sie, Gerichtsmediziner Heinz Maurer hat dann festgestellt, dass sie 7 Einstiche im Brustkorb und am Halsbereich aufweist, schwere Verletzungen am Unterleib, sie war fürchterlich zugerichtet, und ich zitiere aus die Bemerkung aus dem Zeitungsartikel, die Bemerkung vom Heinz Maurer, was er gemacht hat bei der Obduktion: ein klassischer Lustmord. Es hat tatsächlich zunächst so ausgeschaut. Es hat sich dann später im Zuge der Ermittlungen immer mehr herauskristallisiert, dass der Karl Otto Haas einen fürchterlichen Hass auf Frauen hat. Mag vielleicht damit zu tun haben, dass seine erste Beziehung mit einer 25-jährigen Frau abrupt beendet worden ist von ihr. Das hat man nie so richtig in Erfahrung bringen können. Ja. Aber er war jedenfalls, was Frauen betrifft, zunächst polizeilich unauffällig gewesen, wie man später dann aber erfahren hat, eine tickende Zeitbombe. Mhm. Bereits vor dem ersten Mord schon.
Karl Otto Haas, der Mörder, was war er für ein Mensch?
Ja, der Karl Otto Haas, am 26. August 1949 in Krieglach als Sohn eines Werksarbeiters geboren, Vater Werksarbeiter, Mutter Hausfrau, ist dort aufgewachsen. Der Vater hat sich erhängt, wie er 6 Jahre alt war. Möglicherweise hat auch das dazu beigetragen, dass er so gewalttätig oder so ein Gewaltpotenzial entwickelt hat. Ja. Er hat mehrere Geschwister gehabt, ist eigentlich unter geordneten Bahnen aufgewachsen, hat allerdings mit 14 Jahren bereits erste Delikte begangen. Das waren Eigentumsdelikte. Er hat dort Einbrüche verübt, im Pfarramt Kriegloch ist eingebrochen. Er hat seine Handschrift, wo immer, er hat die Sicherungen herausgeschraubt, hat sie dann mit Zündhölzern beholfen, dass er Licht gehabt hat und hat diese Zündhölzer, wenn sie erloschen sind, einfach am Tatort weggeworfen. Das war seine Handschrift.
Ja.
Und er ist dann natürlich gefasst worden und die Gendarmerie hat das zum Anlass genommen, weil es so ungewöhnliche Vorgangsweise war, dass sie für Schulungszwecke in der Gendarmerieschule diese Daten hergenommen haben als Beispiel. Ein Kaplan hat dann den Karl Otto Haas 1969 und 70, wie er entlassen worden ist, Bewährungshilfe gegeben oder ihm geholfen nach der Strafentlassung. Er hat sich dann ein bisschen gebessert, hat dann dieses Mädchen, diese 26-jährige Oststeirerin kennengelernt. Mhm. Und die hat aber dann die Beziehung beendet, weil sie einen Zettel gefunden hat, wo drauf gestanden ist, ein Mädchen wird einmal für alles büßen. Mhm. Und wie sie ihn dann zur Rede gestellt hat, hat er einen furchterregenden, das ist ihre Aussage, einen furchterregenden Gesichtsausdruck gezeigt. Tatsächlich ist nur wenig später zu diesem bestialischen Mord in Graz gekommen. 4 Wochen später hat er die Katrin B. umgebracht.
Ja, nach diesem Mord hat er versucht, das alles zu verschleiern, und zwar indem er die Wohnung anzünden wollte.
Er hat Feuer gelegt, allerdings es ist die Polizei verständigt worden von Nachbarn, weil Rauchentwicklung war, die Polizei ist hingekommen und es war der Brand bereits erloschen. Es ist sofort aber klar gewesen, dass das ein Verbrechen, dass da Verbrechen stattgefunden hat und dass das kein Unfall, kein Brand, nichts war. Nicht? Und das ist auch der Karl Otto Haas sofort unter Verdacht geraten. Man hat ja, war der Wohnungsinhaber. Und es hat eine Fahndungsmaschinerie aufgebaut mit Polizei, Gendarmerie. Es ist im Großraum von Graz gefahndet worden. Es ist österreichweit gefahndet worden.
Und auch öffentlich via Medien.
Und via Medien. Es ist das Bild veröffentlicht worden vom Tatverdächtigen. Es war so ein markantes Bild mit Haas, war ja schwer kurzsichtig. Und er hat sehr starke Brillen gehabt. Das war ein sehr auffälliges Bild. Und das ist auch im Großraum, unter anderem im Großraum Gradkorn gefahndet worden. Und dort hat es nämlich sehr viele Hinweise auf den Haas gegeben, wo die Gendarmerie aber immer feststellen hat müssen, dass diese Hinweise eigentlich nicht zum Ziel führen oder geführt haben. Bis dann 6 Tage später ein Arbeiter, ein Leichamarbeiter, in einem Gasthaus war und dort ein Pärchen getroffen hat und dieses Pärchen ihn gebeten hat, dass er nach Graz fahren möchte, er hat ein Auto gehabt und ist dort weggefahren und fährt durch Gradkorn und er sieht am Gehsteig eine Person gehen. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass dieser Autofahrer, also dieser Arbeiter, das Mordopfer gekannt hat und den Freund, den Verlobten des Mordopfers, das war ja Judendorfer. Und er sehr interessiert war und sehr aufgepasst hat, ob er irgendwas Verdächtiges bemerkt und sehr interessiert war an der Aufklärung. Und in dem Moment, wo er vorbeifährt, hat er sich gedacht, es könnte der gesuchte Mörder sein, ist aber nach Graz gefahren, hat das Bärchen aussteigen lassen, ist wieder zurück heraufgefahren und hat den wieder gesehen im Gradkorn. Der ist dort entlang gegangen am Gehsteig, waren immer unterwegs in der Nacht. Und jetzt war er ziemlich sicher, dass das der Gesuchte ist und hat den Gendarmerieposten aufgesucht. Die Gendarmerie war damals in Gradkorn noch ein Posten, der war besetzt mit einem Mann und den hat er das erklärt. Und der hat gesagt, ne, wir haben so viele Hinweise, also es war nichts Brauchbares dabei, also das wird schon nicht der Haas sein. Naja, der ist dann weitergefahren, er war überzeugt, dass das der Haas ist, ist dann in den Ortsteil St. Stephan gefahren und hat diese Person zum dritten Mal gesehen. Und jetzt war er endgültig überzeugt, das ist der Gesuchte. Er ist dann sofort in ein Gasthaus hinein und hat gesagt, ich habe den Frauenmörder gesehen, helft's mir, wir müssen ihn festnehmen. Und die 3 Männer haben ihn verfolgt.
Also er hat da
Zwei andere Arbeiter hat er dort engagiert und hat gesagt, helft mir, wir müssen den Haas festnehmen. Und mit einem Auto und er und der Kollege zu Fuß haben sie die Verfolgung aufgenommen. Der dritte ist mit einem Auto gefahren und Ortsende Gradkorn haben sie dann gestoppt.
Ja.
Mit den Worten, stehen bleiben, Kriminalpolizei, Hände hoch, Haas hat die Hände hochgenommen und dann haben sie sich noch ausgewiesen, weil Haas wollte einen Ausweis sehen, hat er im vermeintlichen Ausweis hingehalten. Haas hat aber nicht sehen können, weil er ja so kurzsichtig war, wie vorhin schon erwähnt, ja. Und das nicht erkennen hat können, dass das eine Zigarettenschachtel war. Ja, und dann haben sie ihn perlustriert, den Mann festgehalten bis zum Eintreffen der Gendarmerie und ihn übergeben. Und es war höchste Zeit, dass dieser Mann hinter Schloss und Riegel kommt, denn wie sie ausgestellt hat, war der sehr, sehr gefährlich und hat weitere Morde geplant.
Ja, also eine wirklich kuriose Festnahme und ein gutes Beispiel für Zivilcourage. Die Amtsanmaßung kann man da mal außen vor lassen. Aber du hast jetzt gesagt, er ist eine Zeitbombe. Warum?
Nein, es hat sich in den 6 Tagen herauskristallisiert, dass das Haas zu weitere Morde geplant hat, wie ich schon erwähnt habe. Er hat drei Frauen angeschrieben, er hat ihnen Briefe geschickt, die sind so nach und nach aufgetaucht, zwischen Mord und zwischen Festnahme. Und er hat allen drei Frauen mitgeteilt, dass er sie umbringen wird und hat geschildert, die grausamen Details geschildert, wie er sie umbringen wird.
Ja.
Dann hat er in den Briefen geschrieben, ich hasse und ich liebe gleichzeitig alle Frauen. Das ist ein wörtliches Zitat aus dem Protokoll. Also da geht schon heraus, da kristallisiert sich heraus, warum er die Französin umgebracht hat. Nicht? So, und dann schreibt er, unterzeichnet, sind diese Briefe mit dein Mörder.
Ja.
Und noch etwas ist interessant, er schreibt in diesen Briefen auch, dass der Zenit erst erreicht sein wird, wenn er mindestens 10 Frauen oder mehr umgebracht hat. Wieder ein Zitat, auch Europa soll seinen Massenmörder haben. Mhm. Das hält er alles in diesen Briefen fest. Und diese Frauen haben natürlich vom Mord an der Kathrin B. in den Zeitungen, in den Medien erfahren. Das war ja damals ein Riesenthema. Das war ein Fall, der für Riesenaufregung gesorgt hat. Zum einen, weil das Opfer eine französische Austauschlehrerin war, Bildhübsche noch dazu, die in Österreich bleiben wollte, die heiraten wollte, dann auch ihre Familienumstände, die Mutter war kurz vor ihrem Erblinden, das ist alles geschrieben worden, die Mutter ist ja gleich nach der Tat nach Österreich geflogen, sie wollte ihre Tochter noch einmal sehen, die tote Tochter, sie hat es auch dann noch mitgenommen nach Frankreich und dort beigesetzt, da ist der Hasen immer auf der Flucht gewesen, da haben diese 3 Frauen und auch die Polizei gezittert, dass da wirklich was passiert. Die haben teilweise Polizeischutz gehabt. Da hat sich dann schon herauskristallisiert, eben wie gefährlich der Karl Otto Haas ist. Dass ja. Er nicht nur zu einem Mord bereit ist, sondern zu einer Serie von Morden.
Ja, dazu kam es dann nimmer. Er wurde nämlich eben auf diese spektakuläre Art und Weise von 3 Zivilisten eigentlich gefasst. Wie ging es weiter mit dem?
Der Karl Otto Haas ist dann vor Gericht gestanden, ich glaube 1974 in Graz, Landesgericht, und hat die einzige Strafe, die es eigentlich für dieses abscheuliche Verbrechen geben konnte, bekommen, lebenslang.
Ja, lebenslange Haft heißt aber nicht in jedem Fall, dass man tatsächlich bis ans Lebensende hinter Gittern bleibt. Die Gründe dafür können wir später noch besprechen. Also die frühestmögliche Entlassung ist bei lebenslang nach 15 Jahren und das war 1988. Ist bei ihm aber nicht der Fall gewesen.
Ja, es konnte nicht passieren. Ich meine, lebenslang bei einem Lustmord, Sexualmord, Mord aus Hass auf Frauen, wenn so ein Täter nach 15, so ein Häftling 15 Jahren freikommt, würde die Öffentlichkeit nicht verstehen. Und darum, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ein lebenslanger jemals nach 15 Jahren freigekommen ist, nicht einmal dem Unterweg ist das geglückt, er ist mit 17 Jahren ja. Mit Beziehungen und mit seiner Kulturgeschichte herauskommen als Aushängeschild für die Resozialisierung, ist eh schief gegangen.
Ja.
Und beim Haas ist das halt abgelehnt worden, von Haus aus.
Von Haus aus, aber nicht auf ewig. Also er ist dann vorbereitet worden oder irgendwann geht dieser Prozess los, dass man dann irgendwie auf die Resozialisierung oder auf eine Rückkehr ins Leben, in Freiheit vorbereitet wird. Das war bei ihm dann schon der Fall, oder?
Das war schon der Fall. Er war dann sogenannter Freigänger und hat in Graz eigentlich probeweise einmal bei einer Anstaltspsychologin arbeiten dürfen. Mhm. Und dort ist ja gleich zu einem Zwischenfall gekommen. Der Hase ist geflüchtet, hat das Telefonkabel durchschnitten, damit die Psychologin nicht die Polizei verständigen kann, hat dann ihr Fahrrad genommen und ist abgehauen in Graz-Lagnitz. Und die Frau ist dann zu den Nachbarn gerannt und hat dann von dort aus die Polizei verständigt. Es hat dann der Karl Otto Haas sich da schon der Marie gestellt. Ich glaube sogar, das war auch wieder in Gradkorn.
Ja. Ja, also eine Flucht quasi in diesem Resozialisierungsprozess, nenne ich es einmal, oder in diesem Freigang. Aber wie schaut das aus? Was kriegt man dann, was bedeutet das für Konsequenzen für jemanden, der eigentlich noch in Haft ist, wenn er so einen Fluchtversuch unternimmt?
Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Eigentlich müssten im Strafvollzug oder bei der Justiz die Alarmglocken klingeln. Auf der anderen Seite ist nichts passiert. Er hat sich selber wieder gestellt. Und das mag man den Haas angerechnet haben. Er hat nämlich nur 3 Wochen Arbeitsverbot bekommen, mhm, und ist dann verlegt worden später nach Wien-Mittersteig. Und dort ist er erst richtig vorbereitet worden auf die bedingte Entlassung.
Das war
dort
im
war
Juli
der Freigänger dann, richtiger Freigänger, der am Tag unterwegs war, irgendwo Arbeitssuche, Wohnungssuche, das darf er ja dann, und am Abend musste er wieder ins Gefängnis und dann haben sie wieder die Gefängnistore hinter ihm geschlossen bis nächsten Tag und dann konnte er wieder hinaus. Und so hat er in Wien eine vierfache Mutter kennengelernt, mhm, die hat gewusst, dass der Karl-Otto Haas im Gefängnis ist. Man hat ihr aber nicht gesagt, aus welchen Gründen immer. Dort war Datenschutz noch nicht so groß geschrieben wie heute. Also drum wundert mich das. Man hat ihr nicht gesagt, wie gefährlich er ist, warum er im Gefängnis ist. Man hat sie darüber nicht informiert.
Ja.
Und er hat natürlich bei seinen Freigängen auch diese Frau in ihrer Wohnung besucht. Mhm. Ja, und eines Tages hat er sie auch wieder besucht. Das war der 5. November 1993. Mhm. Und da war der Karl-Otto Haas mit dem 13-jährigen Sohn Peter, 13-jährigen Sohn dieser Frau, seiner Bekanntschaft, namens Peter, allein zu Hause, nicht sehr lange, für einen kurzen Moment. Und da hat der Haas dann ein zweites Mal gemordet. Er hat diesen Buben unzählige Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Der Bub war sofort tot. Und wie die Mutter zurückgekommen ist, hat sie die Leiche gefunden und der Haas war verschwunden.
Also wieder ein bestialischer Mord eigentlich und das Ganze auf einen Freigang, von dem man natürlich nicht mehr zurückgekommen ist.
Es hat natürlich wieder für Schlagzeilen gesorgt, ja, logisch. Und vor allem, was da danach passiert ist, hat auch tagelang die Medien beschäftigt.
Was ist denn passiert?
Der Haas ist, wie gesagt, geflüchtet. Er ist dann nach Tirol, ist in Tirol aufgetaucht. Und in der Kapelle Höttinger Bild, mhm, sie ist am Rande von Innsbruck, dort ist er aufgetaucht und ist in diese Kapelle hinein und da hat gerade eine Nonne vor dem Altar gesessen, mhm, und gebetet. Und der hat sich zu ihr hingesetzt, hat sein Messer gezogen und hat auf die Nonne eingestochen.
Ist sie auch daran gestorben?
Nein, sie hat überlebt, sie hat Glück gehabt, sie hat mehrere Stiche erlitten, sie hat überlebt und inzwischen ist natürlich die Polizei, die Gendarmerie gekommen, Polizei gekommen und hat dann eine Großfahndung ausgelöst.
Es war sofort klar, dass wieder er dahinter steckt?
Es war relativ bald klar, zu dem Zeitpunkt, wie die Fahndung ausgelöst ist, war nicht, aber danach war es relativ bald, weil er ist ja gestellt worden dann, er ist gesehen worden, er ist gestellt worden, man hat gewusst, er ist von der Kapelle weg geflüchtet,
ja,
in eine bestimmte Richtung, die Gendarmerie hat ihn oder die Polizei war es eigentlich, die Innsbrucker, hat ihn am Stadtrand oder am Waldrand dann gesehen und dort hat er sich der Festnahme widersetzen versucht, hat er sein Messer mitgehabt und ist erschossen worden dabei.
Von einem Beamten in Notwehr?
Ja.
Ja, und damit endet das Leben des Mörders Karl-Otto Haas. Das schreckliche Verbrechen an dem 13-jährigen Sohn seiner Bekannten hat dann aber für Diskussionen gesorgt rund um das Thema Freigänge, Resozialisierung, eben den Umgang mit Gefangenen, die wieder auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden sollten. Wie war das damals? Was war da die Diskussion und was hat sich über die Jahre verändert?
Es hat sich schon sehr viel geändert, aber es war halt so diese Anfangszeit, wo man versucht hat, Häftlinge oder Strafgefangene dann auf die Freilassung vorzubereiten. Es hat es ja früher nicht gegeben in der Form.
Und dass da man freilassen
war. Da hat man einfach Anstalten eingerichtet, die halt mit Psychologen Häftlinge betreuen über einen bestimmten Zeitraum. Rahmen. Und es ist ja nicht nur der Haas. Es war ja in dieser Zeit sehr interessant, dass kurz nach dem Haas erschossen worden ist. Das war ja Anfang der 90er Jahre. Dann ist Unterweg aktuell worden. Unterweg ist entlassen worden im 91er Jahr und ist bereits oder sofort nach seiner Enthaftung straffällig geworden, nicht?
Ja.
Und war ja auch, hat ja auch mit dieser Art von Strafvollzug zu tun gehabt, wobei vielleicht der Unterweger war kein Freigänger, der Unterweger ist nicht psychologisch vorbereitet worden auf die Entlassung, sondern Unterweger ist durch Beziehungen freigekommen, aber im Endeffekt ändert es nichts daran, dass einer mit 17 Jahren lebenslanger freikommt, der andere mit 20 Jahren oder mit 20 Jahren zum Freigänger wird. Es gibt noch einen dritten Fall, der in dieser Zeit aktuell oder kurz vorher aktuell war. Das war auch ein Raubmörder in Oberösterreich, der entlassen worden ist und der dann halt einige Zeit später eine Mutter und ihr Kind umgebracht hat. Okay. Also das hat es immer schon gegeben und das hat natürlich für Diskussionen und immer wieder für Reformen gesorgt. Und das passiert heute noch immer wieder, dass ein Mörder, der bedingt entlassen wird, wir haben in Graz so eine Geschichte gehabt mit dem Oliver R., der Freigang hat, ein Postamt überfällt und dann auf der Flucht auf zwei Polizisten schießt.
Ja, da geht es auch um diese Diskussion, wie der dann von den Gutachtern, von den Psychologen, von den Verantwortlichen davon eingeschätzt wird und wie diese Dinge ablaufen wahrscheinlich und ob die das richtig oder falsch machen?
Ja, es hat sicher das Hauptgewicht ist sicher das psychologische Gutachten, nicht wie der Psychologe den einstuft.
Ja.
Aber es setzt sich nicht nur der Psychologe mit dem auseinander, es setzt sich die gesamte Justiz mit dem auseinander. Ich bin Graz am Fall, da sitzt einer seit knapp 40 Jahren. Er sagt, ich möchte meinen Lebensabend in Freiheit bei meiner Freundin, die ja halt auf Brieffreundschaft kennengelernt hat, verbringen. Ich tue niemandem was und er wird aufgrund seiner Gefährlichkeit nicht entlassen. Also es kann es auch geben, dass er tatsächlich lebenslang sitzt. Ich habe einen anderen Fall gehabt, wo ein Oststeirer verurteilt worden ist, weil er seinen Stiefsohn umgebracht haben soll. Er hat zwar immer gesagt, er ist unschuldig, aber man hat ihn den Mord angelastet und gesagt, er war's. Er ist verurteilt worden, lebenslang. Und der ist über 40 Jahre gesessen. Und man hat ihn immer nahegelegt und gesagt, er soll ein Ansuchen stellen für bedingte Entlassung. Und er hat gesagt, nein, ich bin unschuldig. Ich stelle kein Ansuchen.
Weil er damit seine Schuld eingestehen würde.
Ja, ich möchte rehabilitiert werden.
Ja.
Und irgendwann in den Mitte der 90er Jahre, das ist auch diese Zeit, von der wir jetzt geredet haben, 80er, Ende 80er, Anfang 90er, Mitte 90er Jahre, hat dann die Republik gesagt, den schmeißen wir jetzt aus den Häfen. Der wird jetzt enthaftet. Ich habe dann hinterher mal mit ihm ein Interview gemacht.
Ja.
Und es war ein sehr interessanter Mann.
Ja, du hast schon angesprochen, es gibt da große Unterschiede zwischen lebenslang und lebenslang. Das können 20 Jahre sein, das können 40 Jahre sein. Ich habe dazu ein paar Zahlen mitgebracht, die sind zwar schon älter, von 2015, aber demnach sitzen lebenslange im Durchschnitt 22,5 Jahre und zu dem Zeitpunkt damals waren das 141 Personen in österreichischen Gefängnissen. Und bevor jemand auf freien Fuß oder bedingt auf freien Fuß gesetzt wird, muss er umfangreiche Maßnahmen ohne jede Auffälligkeit absolvieren und auch eine entsprechende Prognose gestellt bekommen. Ja, normal beginnt dieser Prozess mit einem relativ kurzen Ausgang in Begleitung von einem Justizwachebeamten und weitere Ausgänge werden dann auch oft therapeutisch begleitet und werden dann auch in der Dauer länger. Und Anlassfall damals war nämlich ein Häftling, der 1990 zu lebenslang verurteilt worden ist nach einem Doppelmord und nach 24,5 Jahren eben bedingt freigelassen wurde. Dazu muss man sagen, dass der schon 16 Vollzugslockerungen ohne irgendeine Auffälligkeit absolviert hat und ja eigentlich eine gute Prognose ausgestellt bekommen hat. Und der hat dann aber im Jahr 2015, und das war auch der Grund, warum damals diese Informationen kommuniziert worden sind, einen Einbruchsversuch unternommen, und zwar kurz nach seiner Entlassung. Das war in Wien-Floridsdorf, und als ihn die Polizei dann festnehmen wollte, hat er sich mit Schüssen dagegen gewehrt, ja, und sogar einer Handgranate. Er ist dann angeschossen worden und war danach im Koma. Auch kommuniziert ist damals, oder auch betont worden ist damals, dass der Fall eigentlich eine große Ausnahme ist, und da hat es geheißen, dass das Rückfallrisiko eben bei einer bedingten Entlassung bei unter 1% wäre. Ja, dennoch hat das damals ja für Diskussionen wieder gesorgt.
Ja, nur es ist, ich glaube, das hat es immer schon gegeben. Wir haben auch in den 80er und 70er Jahren in Graz Fälle gehabt oder österreichweit Fälle gehabt, wo entlassene Strafgefangene Mörder, die halt, sagen wir, nicht lebenslang gehabt haben oder 15 Jahre gesessen sind, weil sie 15 Jahre gekriegt haben, 20 Jahre straffällig geworden sind und halt wieder Mord begangen haben. Also das, da fallen mir einige ein, also so selten, wie das dargestellt wird, ist es nicht. Mhm. Und es betrifft ja jetzt nicht nur die Gewalt, ne, das betrifft ja auch andere Delikte. Es betrifft Drogendealer, Einbrüche, die halt vorzeitig entlassen werden und wieder halt straffällig werden.
Ja.
Nur die haben nicht lebenslang, da geht es um lebenslang.
Ne? Ja, das ist eine endlose Diskussion wahrscheinlich, die wir darüber führen. Ich habe gestern mit unserem Kollegen, dem Gerichtsreporter Alf Lobnik, darüber geredet, und er hat dann von den skandinavischen Ländern erzählt, wo dieser Vollzug halt komplett anders ausgelegt wird, nämlich viel lockerer, wo man das gar nicht als Strafe sieht, sondern da eben von Anfang an der Resozialisierung arbeitet, und gesagt, dass das sehr erfolgreich ist. Andererseits ist die Justiz ja auch irgendwie gefordert, zu zeigen, wir nehmen Verbrechen ernst, und man hat ein Problem, wenn man Verbrechen begeht. Deswegen ist man da wahrscheinlich immer irgendwie ein bisschen in der Zwickmühle als Gesellschaft, wenn man diese Entscheidung treffen muss, oder?
Ja, da fällt mir ein Kinofilm ein mit Robert Redford. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der einen Gefängnisdirektor spielt, einen sehr liberalen, und daran scheitert.
Ja.
Weil man halt nicht alle Menschen resozialisieren kann. Und wenn ich halt das Gutachten jetzt da habe vom Psychologen, der sagt, ja, der war nicht auffällig und den können wir entlassen und der wird entlassen und der mordet wieder, das ist passiert, solche Fälle hat es ja bei uns gegeben, dann kann ich nicht sagen, es passiert nichts mehr. Nicht? Also die Garantie, dass nichts passiert, gibt es nicht. Ja. Die kann kein Psychologe, kein Psychiater, die kann niemanden geben.
Ja, ja, ein Fall, aus der inzwischen in die österreichische Kriminalgeschichte eingegangen ist, der Fall von Karl Otto Haas. Und ja, wie man jetzt an dieser Diskussion auch gemerkt hat, er hat damals schon für Gespräche gesorgt, die wir heute genauso führen, die in Zukunft auch genauso geführt werden. Wahrscheinlich die Lösung haben wir in diesem Podcast nicht. Ich sage trotzdem, danke fürs Gespräch, Hans Breitegger. Danke euch fürs Zuhören bei Delikt. Ihr könnt diesen Podcast bewerten und abonnieren auf allen Plattformen, wo man das machen kann. Das ist zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify. Ihr könnt ihn auf unserer Website anhören. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Delikt. Mein Name ist David Knees.